Guten Morgen, Geschwister. Schön, hier zu sein mit euch. Ich habe mich gefreut, dass wir diese Gelegenheit hier haben. Es ist wirklich ein Vorrecht. Schlag doch schon mal auf, Matthäus 9, während ich hier meine Einleitung mache. Dürft ihr schon mal blättern zum richtigen Text. Matthäus 9 werden wir heute ab Vers 14 lesen. Ja, ich bin echt, schön, dieses letzte Lied war die perfekte Einstimmung auf die Predigt, sehr gut. Da freue ich mich, dass Gott das auch geleitet und geführt hat. Einige von diesen Dingen werden wir heute, ich habe es gerade mal versucht nachzuschlagen. Gott ist gegenwärtig, ja, darum wird es heute auch gehen. Dem die Cherubinen oder Cherubim eigentlich auf Hebräisch, also ein bisschen eingedeutscht, Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Im letzten Vers hier. Majestätisch Wesen möchte ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Ah, da geht's. Also Ohren auf. Ich möge der Herr euch Ohren schenken, damit ihr das verknüpft heute. Das ist schön, wirklich ein tiefes, gutes Lied. Eigentlich ist das, was wir, der Klaus hat gestern noch das war gestern noch relativ spontan, haben wir noch beschlossen, ja, beziehungsweise kam es dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen noch Stehkaffee. Wir haben erst gesagt, nee, wir machen erst eine Woche später. Dann hat es sich anders entwickelt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann jetzt. Aber eigentlich habe ich jetzt im Nachhinein gedacht, ist das ein Unding, liebe Geschwister. Wisst ihr warum? Das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, was wir da machen heute. Wisst ihr warum? Ja, wer weiß es? Rätsel. Keine Corona-Bestimmungen, da gibt es andere Bestimmungen, wisst ihr welche? Wir sind in der Fastenzeit. Oh. Es ist ja vor Ostern, jetzt sind wir eigentlich in der Fastenzeit, ihr Lieben. Ja? Das geht eigentlich nicht, was wir da machen. Also schnell wieder einpacken. Also wenn jetzt hier ein frommer, strenger Katholik zu uns reinkommen würde und das dann sehen würde, am Ende, dann wären wir unten durch. Ne? Irgendwie schon, ja. Damit hat genau unser Text heute zu tun. Schaut mal, Matthäus 9. Ich würde gerne den Text lesen, dann können wir miteinander nochmal beten und dann wollen wir näher hineinschauen. Also, im Prinzip haben wir fast das, was wir nachher vielleicht erleben, hier in dem Text. Ich lade euch ein, steht doch kurz dazu auf, dass wir gemeinsam den Text lesen und dann wollen wir beten. Hier heißt es in Vers 14, Matthäus Kapitel 9, dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Deine Jünger aber fasten nicht. Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet. Und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Wollen wir beten? Unser Vater im Himmel, wie schön, dass wir ein neues Stück von deinem Wort heute hier haben dürfen. Wir wollen uns darauf freuen, so wie wir uns auf ein gutes Essen freuen, wenn wir ausgehungert sind. so wollen wir mit Dankbarkeit und mit Genuss wollen wir dein Wort betrachten und wollen es begreifen und verstehen und aufnehmen. Und ich will darum bitten, gib uns deinen Geist dazu, dass uns das möglich ist. Bitte rede durch deinen Heiligen Geist dein Wort in unser Leben hinein. Zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Setzt euch gerne hin. Nun, wir haben uns zuletzt angeschaut, wie hier die Pharisäer hier Christus angreifen. Sie kommen zu seinen Jüngern und sagen, was ist da mit eurem Meister eigentlich los? Was macht denn der? Ja? Was hat er gemacht? Nur zur Wiederholung ganz kurz. Mit den Zöllnern und Sündern lag er zu Tisch. Und die Pharisäer haben das beobachtet und gesagt, das geht gar nicht. No go. Ja? Ist unmöglich. Und sie machen das sehr raffiniert. Sie kommen damit zu den Jüngern, nicht zu Jesus direkt. Ja? Auf jeden Fall greifen sie ihn an und sagen, das, was Jesus hier macht, das ist falsch. Das ist falsch. Er sucht sich die falschen Leute aus. Ihr erinnert euch in Vers 9, ganz kurz davor, hat er Matthäus berufen, einen Zöllner. Ja. Einer, der als der Letzte galt, als ein Abschaum. Den beruft er. Und die Anklage der Pharisäer ist, er hat sich die Falschen ausgesucht. Jesus, was für Leute hast du dir denn ausgesucht? Ernsthaft? Mit solchen bist du zusammen? Und Jesus hat ihnen eine bittere Niederlage hinzugefügt. Er hat gesagt, geht nach Hause, macht eure Hausaufgaben, setzt euch hin, lest mal die Bibel. Ja, das ist wirklich hart, wie er ihnen hier antwortet. Aber sie sind geschlagen zuerst. Nun, was passiert jetzt? Ich will so sagen, es kommt jetzt ein neuer Angriff. In Vers 10 hatten wir einen Angriff, jetzt in Vers 14 kommt ein neuer Angriff. Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es ein bisschen zu hart, aber jetzt will ich euch noch zeigen. Ich denke, es war ein Angriff. Aber ein bisschen von unerwarteter Seite. So, dass die Pharisäer mit Jesus nicht die besten Freunde sind, das ist uns klar, oder? Das ist nichts Neues, oder? Dass die sagen, Jesus, was du machst, ist nicht gut. Okay, aber das ist jetzt komisch, oder? Wer kommt jetzt hier? Von wem kommt diese kritische Anfrage? Von den Johannesjüngern. Das ist komisch, oder? Was waren das für Leute, diese Johannesjünger? Immer wieder mal, wenn wir durch die Evangelien durchgehen, gibt es so ein kleines bisschen, was uns über sie gesagt wird. Es ist aber nicht sehr viel. Wir wissen aus Lukas 11, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus, weißt du was, der Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Wir wollen auch, dass du es uns lehrst. Ja. So, da tauchen sie ganz kurz auf. Also Johannes hat seine Jünger im Gebet unterrichtet. Das ist ein kleines Fragment, was wir haben. Dann sehen wir später, dass Johannes diese von seinen Jüngern zu Jesus schickt und sagt, bist du wahrhaftig der oder bist du doch nicht der? Ja. So, da machen sie einen Botendienst. Im Johannesevangelium kriegen wir ein bisschen mehr Informationen als in den anderen drei Evangelien. Ja, oder ich will sagen, ergänzende Informationen. Ja, wenn wir unseren Text mit dazu nehmen, da kriegt man natürlich auch schon wieder einiges. In Johannes 1, es ist interessant, in Vers 35 lesen wir zum Beispiel, Johannes 1, Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorüberging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Und dann passiert viel, aber ich will nur eins sagen, die zwei Jünger, die kommen nicht mehr zurück zu Johannes. Die sind gefangen vom Herrn, ja, in positiver Weise. Sie folgen ihm nach ab dem Zeitpunkt. Der eine von denen, das war Andreas. Den kennen wir, ja? Der andere, wissen wir den Namen nicht genau? Glaube ich zumindest, dass wir den nicht wissen. Also, ich habe ihn nicht gefunden. Wir sehen, da gab es manche Johannesjünger, die später Jesu Jünger geworden sind. Ja, interessant, oder? Und dann lesen wir ein bisschen weiter davon, dass nicht alle wahrscheinlich von seinen Jüngern gesagt haben, das ist toll. Ja. Guck mal, jetzt hier in Vers 22 im dritten Kapitel. Johannes 3, Vers 22. Da lesen wir über diese Jünger. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte, aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salem, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Das ist also ganz früh im irdischen Dienst des Herrn. Und was passiert jetzt? So, Johannes tauft, Jesus tauft. Was passiert? So, wunderbar, oder? So. Eine Tankstelle, worüber freut sie sich am meisten? Wenn gegenüber die nächste aufmacht, ne? Ja. Vers 25. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. So, über was für Reinigung? Also ich denke, dass hier nichts anderes als die Taufe gemeint ist, ja, um die es ja eigentlich geht. Ja, ja, denn es war ein Bild für das Abwaschen, für die Reinigung der Sünden. Ja, das lesen wir an verschiedenen anderen Stellen. Hier geht es, denke ich, um die Taufe. Sie reden über diese Taufe miteinander. Und das in Vers 26 heißt dann, sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, ja, dem du Zeugnis gegeben hast. Siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Die haben ein Problem, die Jünger. Sie sagen, was ist da los, Jesus? Johannes. Ja, da ist dieser Jesus. Du hast ihm sogar noch was Gutes gemacht. Du hast ihm sogar noch geholfen. Du hast ihm sogar Zeugnis gegeben. Und rate mal, was passiert. Hast du nicht gemerkt, Johannes? Der tauft und alle kommen zu ihm. Hast du nicht gemerkt? Die Besucherzahl im Gottesdienst ist geschrumpft um 50%. Macht es dir nichts aus? So, wir merken hier etwas von Neid. Ja? Sie vergleichen sich ein Stück weit und sie hängen sehr an ihrem Lehrer und an ihrem Meister. Und sie sehen Jesus und seine Jünger eigentlich als eine Konkurrenz. Ja? Ist das gut? Nicht so gut. Nicht so gut. Ich muss sagen, ich denke, dass die Johannes-Jünger im Gegensatz zu Johannes selbst sehr unreif waren. Es verwundert uns nicht ganz so sehr, wie waren die Jünger von Jesus, waren die sehr reif? Okay, am Anfang auch nicht so besonders. Das Gute war bei ihnen wenigstens, dass sie auf der richtigen Seite waren, will ich so sagen. Dass sie sich für die richtige Partei entschieden haben. Sie waren sehr unreif. Aber auf wessen Seite waren sie? Auf Jesus Seite. Sie waren auf Jesus Seite. Bei den Johannesjüngern ist es hier etwas anders. Nun, was war ihr Problem? Was war die Schwierigkeit bei den Johannesjüngern? Ich denke, zwei Dinge, die mir bewusst geworden sind, die ich als ein Problem sehe. Statt dass sie Jesus Christus verehrt hätten, haben sie was versucht zu machen? Johannes zu kopieren. Johannes hochzuhalten und ihn gleichzeitig zu kopieren. Ja? Sie waren beeindruckt von dem, wie Johannes gelebt hat. Und das war beeindruckend. Er war ein gewaltiger Prediger. Allein das war wirklich sehr beeindruckend. Aber auch sein Lebensstil war beeindruckend, oder? Wie hat er gelebt? Ja, nicht so wie wir in Saus und Braus. Das war einer, der es ernst gemeint hat, der es richtig ernst gemeint hat. Ja? Wenn Jesus in Matthäus 11 über ihn spricht, sagt er, was ist kennzeichnend von ihm gewesen, vom Äußeren her? Was war kennzeichnend für ihn? Matthäus 11, Vers 18, da heißt es, so sagt er zu ihnen, denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Und dann sagt er, ja, und der Sohn des Menschen kommt und isst und trinkt und macht wieder falsch. Ja, so. Also, das mal dahingestellt, aber was hat ihn gekennzeichnet? So einer, der nichts hat, nichts gegessen, nichts getrunken. Also ich meine, das ist natürlich ein bisschen übertrieben hier gesagt, so, ja. Aber das, so haben die Leute gesagt, guck mal, der ist ja gar nichts. Der ist ja nie was. Ja? Dauerfasten. Dauerfasten. In Matthäus 3, Vers 4 lesen wir, dass seine Nahrung was war? Heuschrecken und Honig, wilder Honig. So, das ist gerade, was die Wüste hergegeben hat, ja. So, was er vor Ort gefunden hat. Er hielt sich in der Wüste auf und das, was er dort gefunden hat, das hat er gegessen. Das würde für uns auch ein Fasten sein, oder? Mein Honig ist zwar eins noch, aber von sich nur von Honig zu ernähren, ein bisschen mit geriebenen Heuschrecken drauf, das ist... Er hat es ernst gemeint, er hat es richtig, er war voll bei der Sache. Er war voll bei der Sache. Und seine Jünger, sie waren beeindruckt von ihm und sie haben ihn verehrt. Sie haben ihn verehrt. Was ist das Problem? Dass wir immer falsch gehen, wenn wir Menschen verehren. Dass wir immer falsch gehen, wenn wir irgendjemand anders verehren als Gott und seinen Christus. Ach, ist das gefährlich, ihr Lieben. War der Johannes, war das ein schlechter Mann? Hat er was Schlechtes gesagt? Hat er was Schlechtes vorgelebt? Nein. Aber was haben seine Nachfolger daraus gemacht? Sie haben ihn verehrt. Sie fanden ihn toll. Sie haben gesagt, komm zu uns, komm zu Johannes. Der ist der bessere Prediger. Ja, ganz platt mal gesagt. Das war das Erste. Und das zieht sich bis in die Gemeinden hinein, oder? Was sagt Paulus später zu den Korinthern? Da gab es 4 oder 5, ja? Oder vielleicht noch mehr. Ich bin des Paulus, ich bin des Petrus. Ich aber noch eines, ja? Barnabas oder der Ding. Apollos natürlich, ja. So sind wir Menschen. Wir wollen irgendwelche Helden haben, die wir anfassen können, die da sind, ja? Die toll sind. Und denen folgen wir. Und die verehren wir. Das ist der erste Fehler. Das hat Johannes nicht gemacht. Das werden wir noch ganz kurz sehen nachher. Das zweite, was sie gemacht haben. Sie haben versucht, ihn zu kopieren. Sie haben versucht, ihm nachzuahmen. Aber wisst ihr, was sie dabei für einen Fehler gemacht haben? Sie haben die äußere Form genommen, haben sie kopiert, aber sie haben den Inhalt vergessen. Ja. Also sie haben einfach geschaut, wie macht der Johannes das? Wow, der Johannes, der fasst so 2 bis 3 Mal vielleicht in der Woche. Ja, boah, das ist nicht schlecht, machen wir auch. Ja, also machen wir zu einem Vorsatz, machen wir zu einer Regel, nur 2 bis 3 Mal in der Woche fasten. Ja, was ist da dann genau alles dabei? Also dann machen wir es auch so. Ja, so damit wir es richtig ernst meinen. Ich gehe davon aus, ganz stark, dass es zu einem Ritual bei ihnen geworden ist, zu einer Gewohnheit. Woran merken wir das? Wenn wir zurückgehen in unseren Text, was sagen sie hier? Sie sagen hier, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Wie dauernd fasten wir, Jesus? Ja? Was ist mit deinen Jüngern? Es war eine Gewohnheit, es war etwas nicht so, das war zwar etwas, was jetzt gerade hier stattgefunden hat, ja, das stimmt, die haben gerade gefastet, dann ist es umso ärgerlicher, jetzt machen die dann eine Party mit den, mit den Zöllnern und Sündern. Ja, das ist halt, wenn der Magen grummelt, dann ist es natürlich noch blöder, ja. Kommt noch ein bisschen Neid dazu und so, aber auch Stolz und Hochmut. Wenn wir die Pharisäer angucken, die sind hier übrigens genauso wieder beteiligt. Matthäus legt stärker den Fokus hier auf die Johannesjünger, aber wenn wir in den anderen Evangelien gucken, die Pharisäer genauso wieder dabei. Ja? Also, und wie war das bei den Pharisäern? Wenn wir Lukas 18, Vers 12 gucken, dieser Pharisäer, der da steht und betet, was sagt er? Ich faste 2 Mal in der Woche. Boah. Montag und Donnerstag oder irgendwas, ja? Zack, eingebucht. Also, die waren auf jeden Fall nicht so sehr in der Gefahr, fettleibig zu werden. Ein Gutes, bei vielem Schlechten. Und wenn wir dann nochmal in die Parallele hineingucken, in Lukas 5, da kriegen wir noch ein Detail, hier heißt es Lukas 5, Vers 33. Schaut einmal, wie es hier ausgedrückt wird. Sie aber sprachen zu ihm, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer. Was kommt hier noch dazu zu dem Fasten? Sie verrichten Gebete. Das ist eine interessante Ausdrucksweise, oder? Sie verrichten Gebete. So, wie klingt das? Klingt das so, wie Johannes das gemacht hat, ja, dass er aus tiefstem Herzen zu dem Herrn gebetet und geschrien hat? So, wie stellt, was kommt euch so beim Verrichten von Gebeten? Ding, ding, Uhrzeit hat geläutet, es ist Zeit jetzt, jetzt verrichten wir ein Gebet. Ja. Hey, das war eine religiöse Übung geworden. Das war eine Frömmigkeitsübung. Nicht mehr. Sie haben die äußere Form, die äußere Hülle genommen, haben das von Johannes übernommen, aber der Inhalt ging flöten. Ist das ein Problem? Wahrhaftig, ist das ein Problem. Was war die Frucht? Was war die Frucht daraus? Stolz, Hochmut, Neid vielleicht auch. Ja? Streit sogar. Ja, was entsteht daraus? Streit. Konkurrenzdenken. Wir fasten hier und die Jünger sitzen da und lassen es sich gut gehen. Haben wahrscheinlich Steak gerochen. Es geht gar nicht. Ja, das ist schockierend aber für mich gewesen, ihr Lieben, oder? Nochmal, hatten sie einen schlechten Meister gehabt? Hatten sie ein schlechtes Vorbild gehabt in Johannes dem Täufer? Nee, gell? War ein sehr gutes Vorbild. Eins der besten Vorbilder. Hier sagt kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Aber jetzt finden wir uns auf einmal wo, wenn wir zurückgehen zu unserem Text? Dass sie sich, an welchem Punkt befinden sie sich auf einmal? Durch ihre Unreife in der Opposition zu Christus. Sie sind auf einmal gegen Christus. Wisst ihr, gegen wen sie damit auch sind übrigens? Gegen ihren eigenen Meister. Weil der war nicht für sich selbst, oder? Hat er für sich selbst gearbeitet? Hat er für sich selbst Werbung gemacht? Nein. Was hat er gesagt? Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Hat er für sich selbst gearbeitet? Nein. Damit gehen seine eigenen Jünger eigentlich wechseln eigentlich die Seite, auf der nicht Christus sind, auf der nicht mal ihr eigener Meister ist. Und sie werden, so will ich sogar sagen, von dem Satan zu einem Werkzeug gebraucht, um Christus hier anzugreifen. Um Christus hier zu schaden, oder? Weil, hallo? Und vor allen Dingen, um eins zu machen, schaut mal, wie gewieft das ist. Der Feind ist so gerissen. Wie haben wir das im letzten Abschnitt hier beobachtet? Nochmal, die Jünger kommen zu Jesus, die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wir finden es eigentlich nicht so gut, dass du mit den Zöllnern und Sündern da Gemeinschaft hast. Kannst du uns das mal erklären? Nee, das war's nicht. Kommt heimlich, aber die sehen Jesus da ein bisschen weiter weg, das beschäftigt, okay, wir gehen mal zu seinen Jüngern. Sagen, was habt ihr denn da für einen Meister? Ehrlich? Er sitzt da mit den Zöllnern und Sündern. Sie versuchen Christus in den Augen der Jünger schlecht zu machen. Versuchen ihn in ein negatives, in ein böses Licht zu stellen. So als die Jünger sagen, na, wollen wir eigentlich wirklich so einen Meister haben? Vielleicht wäre es doch besser, so einen frommen, einen beeindruckenden Held irgendwie zu haben. Jetzt passiert es genau umgekehrt. Jetzt wird wer angegriffen? Die Jünger. Aber zu wem reden sie? Zu Jesus. Jesus, was hast du denn da eigentlich für Jünger? Was sind das für Jünger? Schau mal, wir meinen es ernst. Wir sind voll bei der Sache. Ja? Wir fasten, wir kasteien uns hier, wir geben voll alles rein. Aber deine Jünger, guck mal, die wollen es ernst meinen? Und das sollen wirklich deine Jünger sein, Jesus? Sie versuchen hier wiederum ein Keil zwischen Jesus und die Jünger zu treiben. So in der Meinung, vielleicht würde dann Christus sagen, ja, weiß nicht, ist doch ein bisschen doch ein bisschen so. Sie haben mich doch mit falschen Freunde hier ausgesucht. Mir falschen Nachfolger ausgesucht. Es ist interessant, in Vers 15, Jesus verteidigt seine Jünger und er dreht den Spieß um. Ja, das ist herrlich, wie Jesus das macht. Einfach Spieß umdrehen, das ist fies, oder? Du gehst mit dem Spieß, zack, 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 auf deinen Gegner, okay, jetzt hab ihn gleich. Zack, auf einmal ist der Spieß gegen dich. Ho, was ist hier los? Lasst uns schauen. Also, der Vorwurf lautet, Jesus, deine Jünger, die haben völlig unangemessenes Verhalten. Ja? Was sagt Jesus zu ihnen? Jesus aber sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? So, ganz geschickt, Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Muss ich noch viel üben? Das ist wirklich ein gutes Mittel. Mit einer Gegenfrage zu erwidern, sodass dass der andere erstmal nachdenken muss, ja? Nicht immer gleich verteidigen, ja, aber ich und so. Erstmal mit einer Gegenfrage, sodass sie gehen, okay, jetzt muss ich ein bisschen wieder nachdenken, ja? Also das Problem ist oft, dass wir denken gar nicht nach. Ja. Jesus bremst sie hier aus. Er bremst sie hier wirklich förmlich aus. Und er fragt sie, ja, was würdet ihr sagen? Wäre so ein Verhalten angemessen? Wäre so ein Verhalten richtig? Eigentlich das, was sie verlangt. Wenn die Hochzeitsgäste, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist, solange er in ihrer Mitte ist. So, das Bild ist von einem Bräutigam, der ist eben kurz davor, die Hochzeit, die beginnt bald, es geht bald los. Und jetzt das Wort, was wir hier haben, das Hochzeitsgäste, das ist so ein bisschen noch so allgemein ausgedrückt. Hochzeitsgäste, bei manchen gibt es mehr, bei manchen weniger, aber ja, bei mir an der Hochzeit waren viele Leute, mit denen ich heute nicht mehr sehr eng in Kontakt bin. Ja. Wenn da jetzt einer gefastet hätte, es war ein bisschen eine größere Menge, ich glaube, es wäre mir nicht mal aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber darüber ist nicht hier die Rede. Hier geht es darum, das steht hier auch in der Fußnote, für die eine Elberfelder haben, steht es unten dran an der Fußnote. Es geht hier um diejenigen, die dem Bräutigam am nächsten waren. Sein engster Kreis. Das ist wörtlich übersetzt die Söhne des Brautgemachs. So, das sind die, die ganz, ganz nah dran sind am Bräutigam. Wir können sagen, Trauzeugen, ne? So, die weichen nicht von der Seite, wie die Leibwache, ja? Sind die immer involviert mit dabei. Jetzt stellt euch vor, ja, sitzt ihr mit denen am Tisch und einer sitzt dran und macht so eine Miene und isst nichts. Kein Problem, der soll er halt machen. Nee, das geht nicht. Jesus sagt, können sie etwa, es ist undenkbar, dass jemand das machen würde, das wäre frech, oder? Dieser einmalige Tag im ganzen Leben, oder? Der kommt nicht nochmal. Oder dieses einmalige Ereignis damals, vielleicht mehrere Tage, ja. Aber dieses einmalige Ereignis. Und dann sitzt der Nächste mit so einer Miene da. Da würde ich sagen, jetzt komm mal kurz raus, jetzt reden wir mal. Wird aufgemuntert und dann kann er sich freuen. Es ist ja ein Gegenpol. Die Hochzeit war das größte Fest, die ausgelassenste Freude und die Zeit des Fastens und der Trauer, das war genau das Gegenteil. Das ist wie Nordpol und Südpol. Ja, also bring es nicht zusammen. Dieses Bild übrigens verwendet auch Johannes gerade in dem Abschnitt, in dem seine Jünger zu ihm da sagen, ja, guck mal, die gehen doch alle zu Jesus. Es geht schief. Das Projekt ist in Gefahr. Johannes 3, guck mal, was er hier in Vers 29 sagt. Ein bisschen weiter. Johannes 3, Vers 29. Auch er spricht hier ein Bild. Es ist höchst interessant, dass er das seinen eigenen Jüngern sagt. Hätten sie nur ihm recht zugehört hier. Er sagt hier, Vers 29, der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Habt ihr alles verstanden? Kein Problem, ne? Braut, Bräutigam, Freund, wer ist jetzt hier was? So erstmal ganz kurz, der Bräutigam, das ist Christus. Ja? Die Braut, wer ist die Braut? Das Volk Gottes. Ja? Das ist seine Braut. Und wer ist der Freund hier? Der Freund in diesem Bild ist Johannes. Er steht hier am nächsten zu Jesus. Und was macht er? Er sitzt da mit einem Grummeln, oder? Und sagt, es ist zwar die Hochzeit, aber ich wollte eigentlich die Braut haben. Das wäre frech, oder? Er sagt, der die Braut hat, der ist der Bräutigam. So, die zwei gehören zusammen. Ist es nicht meine Braut? Ihr sorgt euch, dass meine Zuhörerschaft, was immer flöten geht, sagt, das ist nicht meine Braut. Sie gehört dem Christus. Und was ist seine Reaktion? Er sagt, er steht da und hört ihn. Oh, der Bräutigam kommt. Er freut sich von Herzen. Was für eine Haltung, oder? Was für ein schönes Bild hier. Oder was für ein schönes Vorbild für uns auch. Wie selbstlos dieser Johannes seinen Dienst hier wirklich getan hat. Es ist interessant. Nun zurück zu unserem Abschnitt. Allein, dass Jesus jetzt sich hier als der Bräutigam bezeichnet. Er wird auch von Johannes hier als der Bräutigam bezeichnet. Glaubt ihr, das passiert aus Versehen? So, hier ist halt überlegt, welches Bild nehme ich? Bei mir ist manchmal so, der Predigt, welches Bild kann ich noch irgendwie mitverwenden? Aber glaube ich, Jesus hat nicht so ganz schnell, welches Bild nehme ich jetzt am besten? Sagt, vielleicht nehme ich Bräutigam. Das nimmt er ganz gezielt, dieses Bild. Warum? Vom Alten Testament her sehen wir an verschiedenen Stellen, das werde ich nicht genau untersuchen mit euch, wer es wissen will, darf nachschlagen, Jesaja 54, Jesaja 62, da sagt Gott was? Wer ist der Bräutigam, wer ist die Braut? Er sagt, ich bin der Bräutigam und mein Volk ist die Braut. Hoppla, jetzt gewinnst du ein bisschen anderes Gewicht, wenn ihr sagt, ich bin der Bräutigam. Ja, wer jetzt? Gott in Jesus Christus. So, also allein das, wenn sie das richtig verstanden hätten, dann hätten sie schon verstanden, Jesus behauptet, Gott zu sein. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Nun, aber was bringt er ihnen hier bei an dieser Stelle? Die Gefährten hier des Bräutigams, das sind seine Jünger. Und er sagt jetzt nicht generell, die können auf gar keinen Fall fasten, das habe ich jetzt, das ist gar nichts für sie. Ich meine, wenn wir überlegen, Jesus selbst hat gefastet, oder? Matthäus 4, wenn ihr euch erinnert. Okay, so ganz schlecht kann es vielleicht nicht sein, oder? In Matthäus 6 hat er gesagt, dass wir wem fasten sollen? Also nicht wie die Pharisäer, aber wem sollen wir fasten? Gott. Gott sollen wir fasten. Ja, so, also Fasten ist nicht generell, Jesus sagt, nee, macht ihr mal das. Das ist nichts für meine Jünger. Er sagt aber, was ist entscheidend? Jetzt mal, was das Fasten anbelangt. Was ist entscheidend? Er sagt, die Zeit, der Zeitpunkt ist entscheidend und das Motiv ist entscheidend. Ganz neue Welt hier für die Johannesjünger, auch für die Pharisäer natürlich. So, das ist so wichtig, dass wir das jetzt hier verstehen. Ihr Lieben, das Fasten, womit ist das verknüpft? So, jetzt ist Fastenzeit. So wie heute Morgen, ja, sind wir alle aufgewacht, ja. Wer hat von euch auf dem Schirm gehabt heute Morgen? Also ich nicht, dass es für uns gilt, ihr wisst es, ja. Aber angenommen, ja, wir hätten so, jetzt ist ja Fastenzeit, ihr habt es vergessen. So, was ist das? Etwas von außen aufgesetztes, ja. Das ist ein bekannter Prediger mal eine Geschichte erzählt, wo er in der Firma war und gerade in so einer Zeit, ja, und morgens, es war sein letzter Arbeitstag in der Firma, sagt er, okay, morgens kommt der Azubi oder wer es war, ein Junge kommt dann zu ihm und sagt, ja, Sie müssen heute Aufstand zahlen, ne? Oder Sie müssen Aufstand geben heute. So, letzter Arbeitstag, also ein Kasten Bier. So. Ja, sagt er, kannte er vorher nicht, hat er nicht viel weiter dazu gesagt. Und dann in der Mittagspause ist er, will er gemütlich sein Vesper essen, ja? Irgendwas, Banane, Orange, irgendwas will er essen, ja? Und auf einmal sieht ihn der wieder, der Azubi, ja? Und sagt: Ah, was machen Sie denn da? Sie sind doch ein gläubiger Mensch. Ja, und dann, Sie haben doch Fastenzeit, da können Sie doch nicht einfach Bananen und Orangen und sonst was essen. So war er außer sich, ja. So hat er auch wieder nicht viel dazu gesagt. Kommt er später wieder, irgendwann mal sagt: Aber Sie wissen ja, Sie müssen heute Ausstand zahlen. Sagt er: Nee, ist Fastenzeit. Oh, wacht er auf, ja. Aus allen Wolken fällt er auf einmal. So von außen übergestülpt, ja. Irgendwelche menschlichen Regeln, menschlichen Gesetze, die mit dem Herzen aber nichts zu tun haben, gar nichts. Nun, womit ist das Fasten verknüpft hier? Schaut mal in dem Vers, was Jesus sagt. Womit hängt es zusammen? Das ist so wichtig. Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. So, also, wann ist die richtige Zeit zu fasten, sagt Jesus hier. Und womit hängt es direkt zusammen, sagt er? Mit der Gegenwart des Herrn. Mit der Gegenwart des Herrn. Ist der Herr da? Gibt es keinen Grund zu fasten. Ist der Herr aber weggerissen? Dann gibt es Grund zu fasten. Ist der Herr nahe? Gibt es keinen Grund zu fasten? Scheint der Herr weit zu sein? Gibt es Grund zu fasten? Es hängt mit seiner Gegenwart zusammen. Wisst ihr, die Zeit, die Jesus hier auf der Erde war, das war eine sehr besondere, einmalige Zeit. Es war eine Zeit Wunder über Wunder. Wer kann es erklären? Gott im Fleisch. Wer begreift es? Niemand, keiner. Es ist eins der gewaltigsten Dinge. Und deswegen, wisst ihr, Verheißung erfüllt sich. Ja? Das sehen wir durchs ganze Alte Testament hindurch. Alles, was die Propheten geredet haben, es kommt zur Erfüllung. Dann die Gemeinschaft mit Jesus am Tisch zu sitzen. Das ist ein Privileg. Ich glaube nicht, dass es immer leicht war, wenn Jesus schon die Gedanken wusste und gewusst hatte, was sie auf dem Weg geredet haben. Es war nicht immer leicht. Aber es war die beste leibliche Gemeinschaft, die du erleben kannst. So, es gibt sehr, sehr viel. Die ganze Erlösung, was passiert ist. Die Zeit, was hier auf der Erde Jesus hier war, es ist eine unbeschreibliche Zeit. Deswegen sagt Jesus an einer Stelle zu ihm: Wisst ihr, dass die, ist immer komisch, wenn man sich von der Seite reden hört. Vielleicht macht ihr kurz alle die Türen zu, sonst komme ich ganz raus. Fluch und Segen der Technik. Danke. So, deswegen sagt er an einer Stelle zu ihnen: Wisst ihr, die Propheten aus dem Alten Testament, die haben sich die Finger geleckt nach diesen Tagen. Die hätten so gerne gesehen, was ihr seht. Die hätten so gerne erlebt, was ihr erlebt. In Johannes 1, Vers 14 heißt es: Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Ja? Und sie zeltete unter uns, die Herrlichkeit Gottes. 1. Johannes 1 wieder: Wir haben es gesehen, wir haben es betastet, ja? Wir haben diese Gemeinschaft mit ihm gehabt. Was gibt es Schöneres, was gibt es Größeres? Kaum zu beschreiben. Aber, sagt er dann hier, es wird eine Zeit geben, da Jesus von ihnen weggenommen wird. Das ist keine schöne Zeit. Allein im Johannesevangelium sehen wir schon, Jesus kündigt das an. Und was ist mit den Jüngern? Sie sind traurig, sie sind tief bestürzt. Ja, Jesus, du kannst doch jetzt nicht gehen. Du kannst doch nicht gehen. Doch, es ist notwendig, dass ich gehe. Der Tröster wird kommen, all diese Dinge. Ja, das ist wahr, dass Jesus musste gehen. Und es war auch letztendlich gut so. Aber nichtsdestotrotz, und das ist etwas, was mir wichtig ist, wer dem Herrn wirklich gehört, wer wirklich in seinem Herzen erneuert worden ist, der kennt eine Sehnsucht nach der Gegenwart des Herrn. Der kennt eine Sehnsucht danach zu sagen, dass ich gewiss bin, der Herr ist mir nahe. Und
aber noch mehr, die wirklich die leibliche, also oder die unmittelbare, will ich vielleicht sagen, ja, die unmittelbare Gemeinschaft mit dem Herrn, ungetrennte, ungetrübte Gemeinschaft. Und Jesus weiß das übrigens in Lukas 17 spricht er so zu ihnen. Das ist interessant, weil diese gleiche Wendung davor kommt. Er sagt in Matthäus 9, es werden Tage kommen. Das ist etwas, was er nicht oft sagt. Hier sagt es noch einmal, Vers 22. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Jesus sagt, wird euch sehnen danach. Und ihr sagt, nochmal so ein Tag mit Jesus. Nochmal ein Tag an seiner Seite sein. Nicht, dass er weg wäre, nicht, dass er nicht mehr da ist, aber es ist doch etwas anderes. Es ist doch etwas anderes. Und sie werden hier sogar, Jesus warnt sie sogar, er sagt, durch diese Sehnsucht werden wir sogar anfällig für Verführung, sagt er. Weil da werden welche kommen und sagen, da ist er, komm, schau, da ist er und hier ist er. Sagt er, lasst euch nicht. Diese Sehnsucht ist sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Aber lasst euch nicht verführen. Werdet nicht deswegen schwach. Im Alten Testament lesen wir von dieser Sehnsucht schon, ihr Lieben. Und das ist, wollen wir das recht begreifen? Psalm 42, schaut mal. Das kennen wir doch alle, oder? Da, 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 da. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Heerzog in der Schar sie führte zum Haus Gottes. Mit Klang des Jubels und des Dankes ein feierlicher Aufzug. Seht ihr das hier? Wie ausdrucksstark, oder? Wie es rüber. Meine Seele lechzt nach Gott. Ihr Lieben, das ist die Frage, um die es hier geht. Ich fand es interessant, wie Spurgeon hier zu diesem Abschnitt geschrieben hat. Das würde ich gerne euch mitgeben. Und ich fand das sehr, sehr gut, diese Beschreibung, diese Auslegung. Unser Herr ist jener Bräutigam, er sagt das über unseren Text in Matthäus 9, ja. Unser Herr ist jener Bräutigam, von dem Salomo einst im Hohelied sang. Und wir, die wir seine Gemeinschaft genießen, sind eins mit ihm und seiner Freude. Warum sollen wir fasten, solange er nahe ist? Können wir den kleinen Dingen der Welt gestatten, unsere große Freude zu töten? Das ist unser Problem oft. Warum sind wir traurig? Warum fasten wir sozusagen? Ja, sind krank geworden oder das Auto ist kaputt gegangen. Was auch immer, ja. Vieles, was uns da zu schaffen macht. Er sagt aber, wie können wir das den kleinen Dingen gestatten, unsere große Freude zu töten? Können wir in Übereinstimmung mit der gesunden Vernunft und der Ehrfurcht vor unserem Herrn Leid tragen, solange der Bräutigam bei uns ist? Er sagt, das wäre unangemessen, ja. Aber Jesus musste einst gehen. Er sagt selbst, der Bräutigam wird von ihnen genommen werden. Hier spricht er zum ersten Mal von seinem Tod. Beachteten seine Jünger das warnende Wort? Wenn ihr geliebter Herr fort war, würden sie Trauer und Fasten genug haben. Wie wahr ist dies? Trauer kam genug über sie, als er fort war. Es geht uns ebenso. Unser Herr ist unsere Freude. Seine Gegenwart ist unser Fest. Seine Abwesenheit aber ist unsere traurige Fastenzeit. Alles gesetzliche Fasten ist nur äußerliche Hülle. Das wahre Fasten, hör zu, das wahre Fasten kennen nur die Hochzeitsleute, wenn ihr Herr nicht mehr bei ihnen ist. Dies ist in der Tat ein Fasten, wie manche von uns es wohl aus der Erfahrung kennen. Gut gesagt, wirklich. Das wahre Fasten, das kennen die Hochzeitsleute, die, die seine Engsten, seine Vertrauten sind, wenn der Herr nicht mehr bei ihnen ist. Oder sie es zumindest so empfinden, so es zumindest so fühlen. Nun, was ist bei uns die Triebfeder dafür, dass wir Dinge tun oder nicht tun? Dass wir fasten, dass wir beten, dass wir zum Gottesdienst kommen, dass wir die Bibel lesen, dass wir gute Werke tun, spenden. Was ist bei uns die Triebfeder? So, bei den Jüngern von Johannes, da war es im besten Fall, ich will mal so sagen, es war im besten Fall noch eine religiöse Übung, so was die Frömmigkeit unterstützt, so was die geistliche Disziplin hilft, ja. Im schlechtesten Fall war es wie bei den Pharisäern eine Inszenierung, eine Show. Das Motiv der Jünger aber ist was? Ist die Liebe zum Herrn. Was ist für dich der Glaube? Was ist es für dich? Ist es Show? Ist es eine Pflicht? Ist es ein Anlass zur Selbstgerechtigkeit? Oder ist der Motor, der uns treibt, die Liebe? Liebe, einfach nur die Liebe zum Herrn. So, ihr sagt, ja, jetzt kommen die Pötte, da sind noch zwei Verse, ihr habt recht. Aber das war das Wichtigste, was hier drin steht eigentlich, will ich sagen, das war der Höhepunkt. Ja? Das ist doch das, was wir gesungen haben, auch in dem Lied, oder? Gott ist gegenwärtig. Und wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann brauchen wir nicht fasten, dann brauchen wir nicht traurig sein. Dann sind wir getröstet. Vers 16. Matthäus 9, Vers 16. Niemand übersetzt, jetzt bringt er ein zweites Argument und er benutzt dafür zwei Bilder, die eigentlich dasselbe aussagen. Deswegen sind wir da ein bisschen schneller. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. So, was heißt es hier? Neuer Stoff, Gewand, diese Dinge. Ich weiß nicht, wie weit. Die Zeit war damals ein bisschen anders als bei uns. Interessant übrigens, die waren damals nachhaltiger als wir. Was machen wir? Was haben die gemacht? Ah, das ist doch gut. Zack, Flicken drauf, vernähen, fertig. Aber es ist nicht ganz so einfach, oder? Für uns scheint nicht sehr kompliziert zu sein, oder? Hier ein Riss, also Flicken muss halt größer sein. Drauf, zack, einmal Nadelfaden, fertig, oder? Ganz so einfach ist es nicht, ja? Gewusst wie? Was muss man tun? Er sagt hier, wenn du hier eine alte eingetragene Hose hast, die ist ausgeleiert, die ist schön benutzt worden, die ist auch ein Stück weit schon vielleicht ausgehärtet, hat von diesem ursprünglichen, diese Flexibilität auch etwas verloren. Dann kommst du aber mit einem Stoff, der ist neu und der ist unbearbeitet. Also dieses Wort neu hier, das heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, ungewalkt. So, das heißt, es wurde gerade vom Webstuhl runter, fertig im Prinzip, aber nicht weiter bearbeitet. Meine Frau, wenn sie Stoff kauft, oftmals, was macht sie als erstes? Ab in die Waschmaschine. Ja? Warum? Weil der Stoff sich verändert. Ja? Weil der nicht so bleibt, wie er ist. Ja? Kennt ihr selber, gehst in den Laden, kaufst ein schönes Ding, einmal waschen, auf einmal tschick, zu kurz. Ja. Gibt's doch nicht, ja? Ja, Max, gibt's mal ab und zu bei manchen Kleidungsstücken. Die Aussage aber, die dahinter steckt, ist, das Neue passt nicht zum Alten dazu. Ja? Da musst du zwei Dinge nehmen, die zueinander passen. Ja? Sonst, sagt er hier, sonst wird es sich voneinander lösen, es wird nicht aneinander haften, weil es arbeitet. Ja? Wird sich voneinander lösen und es entsteht ein größerer Schaden am Ende. Noch deutlicher wird es in dem Bild hier mit dem Wein. Er sagt, man füllt nicht neuen Wein auch an alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. So, also Wein gab es damals ein bisschen anders als bei uns heute. Keine schönen grünen oder was wir Flaschen auch immer. Sie wurde da anders aufbewahrt. Hat Tierhäute genommen und hat daraus Schläuche gemacht. Ja? Und diese Tierhaut könnt ihr euch vorstellen, wenn das Tier noch nicht, wenn es vorgestern noch gelebt hat, dann ist diese Tierhaut elastisch, sie ist dehnbar, sie ist flexibel, sie ist anpassungsfähig. Ja, du nimmst das Material, ist gut. Ja. Wenn es ein alter Schlauch ist, dann lag der Tag aus, Tag ein in der Sonne, wurde beansprucht, wurde schon durch den Wein, der auch dort drin ist, das ist nämlich das, was hier passiert. Ja. Der Wein wird hineingefüllt und was passiert? Der Wein ist kein friedlicher Genosse, sondern der drückt. Ja. Der gärt, da ist dann dieser Gärprozess und der dehnt sich aus. Was passiert? Wenn der Schlauch neu ist, kein Problem. Könnt ihr vorstellen, so ein Gummischlauch ist ähnlich. Ne? Ja, wenn er ganz neu, ganz frisch ist, kein Problem, er passt sich an. Aber wenn er alt ist, wenn er porös ist, was passiert? Er ist steif. Ja? Der Wein dehnt sich aus, der lässt sich nicht zurückhalten. Zack, ein Riss. Kaputt. Und das Problem dabei ist, der Wein landet auf dem Boden und der Schlauch ist auch noch kaputt. So. Doppelt blöd. Also, das Bild, denke ich, das ist uns klar, was hier gesagt werden will. Er benutzt aus dem Alltag von damals zwei Bilder, um etwas zu veranschaulichen. Aber was will er denn eigentlich sagen? Neuer Wein, neue Schläuche, was ist das für ein Bild? Was bedeutet das? Der neue Wein insbesondere, so habe ich bei den meisten Auslegern gelesen und auf den Schluss bin ich selbst auch gekommen, der neue Wein, das ist das Evangelium. Und das ist das Reich der Himmel, das angebrochen ist. Das ist der neue Bund, den Jesus gebracht hat. Das ist all das, was mit Jesus gekommen ist. Die Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes. Was sind die Schläuche aber? Die Schläuche sind genau eben diese alten Gewohnheiten und Regeln und äußeren Formen aus dem Judentum der damaligen Zeit. Und Jesus sagt, das eine passt nicht in das andere hinein. Sie fragen ihn, warum machen deine Jünger das? Das ist unangemessen, sagt er. Er sagt, nein, nein, wenn wir das machen würden, wisst ihr, was passieren würde? Beides würde verloren gehen. Das Evangelium passt in diese alten Formen nicht hinein. Es würde es sprengen. Es würde abreißen. Es würde etwas Schlimmeres passieren. Gesetz und Evangelium sind in dieser Art und Weise nicht zu vereinen, dass wir sie in einen Topf schmeißen können und meinen, wir können beides haben. Auf der einen Seite versuchen wir, an dem Gesetz festzuhalten und daran zu klammern und all diese Verpflichtungen einzuhalten, und auf der anderen Seite versuchen wir damit, das Evangelium hineinzumischen. Das war permanent, was im Neuen Testament versucht worden ist durch falsche Lehrer. Ja? Was passiert? Es ist nicht zu vereinbaren. Du kriegst es nicht zusammen. Es wird kaputt gehen. Entweder das eine oder das andere. Nee, sogar beides heißt es hier. Ja. Übrigens, das gilt zum einen für diese ganzen Vorschriften, diese ganzen, was wir im Alten Testament haben, Opfervorschriften, die detaillierten Gesetze über die verschiedensten Dinge. Wenn du versuchst, da das Evangelium hineinzugießen und zu sagen, so, das, da haben wir jetzt eins gemacht. Das geht nicht, sagt Jesus. Aber wenn wir jetzt ein bisschen noch genauer hingucken, das, was die hier gemacht haben, war ja sogar noch ein bisschen mehr. Wo steht hier von verschiedenen Fastenzeiten, wo steht das im Gesetz überhaupt geschrieben, sagt der eine oder andere. Steht gar nicht geschrieben. Weil das waren Menschengebote sogar hier. Aber wenn es zu dem alten Bund nicht einmal passt, wie viel weniger zu Menschengeboten, oder? Beides. Kann es nicht halten. 1. Timotheus 1, Vers 8 drückt es Paulus sehr gut aus. 1. Timotheus 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose, Sünder und so weiter. Zählt er sehr, sehr viele auf. Spannend, oder? Er sagt, für einen Gerechten ist es gar nicht bestimmt. Was für eine Botschaft. Und Jesus sagt, es passt nicht hinein. Sie wollen ihn anklagen und er sagt, nein, ihr habt den Schuss nicht gehört. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Mit dem Evangelium, mit dem Reich der Himmel. Aber das ist das Problem, ihr Lieben. Der Mensch liebt das Gesetz. Ich will es ein bisschen differenzieren. Der Mensch liebt entweder die Gesetzlosigkeit, so dass er sagt, ich habe gar kein Gesetz, ich mache, was ich will. Das liebt der Mensch sehr. Aber wenn sein Gewissen zu sehr spricht, wisst ihr, was er dann liebt? Dann liebt er das Gesetz. Wisst ihr, sie denkt, das kann nicht sein. Gell? Kein Mensch liebt doch das Gesetz, oder? Werde ich zeigen, doch. In Lukas 5 gibt es einen interessanten Nachsatz zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Begebenheit. Schaut mal, Lukas 5, Vers 39. Hier heißt es, und niemand will, wenn er alten getrunken hat, also das heißt alten Wein, der alten Wein probiert, dann will er keinen neuen mehr. Denn er spricht, der Alte ist milde. Du denkst dir, hä, wie passt das da hinein? Ihr sagt, der alte Wein ist der bessere. Ja? Nein, 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 das sagt er nicht. Er sagt, wer an dem Alten satt ist und den probiert hat, sagt, nee, den neuen will ich nicht haben. Das ist komisch, oder? Könnt ihr das so bestätigen? Ich weiß eigentlich nicht, gell? Schaut mal. Ich gebe euch nur ein Beispiel aus den Briefen. Wir könnten den Galaterbrief wirklich jetzt wälzen und nachschauen. Ich will aber im Kolosserbrief euch ein Beispiel geben. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreff seines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist es Christus. Um den Kampfpreis soll ich niemand bringen, der ein scheinbarer, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Jetzt schaut, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Was unterwerft ihr euch Satzungen? Als lebtet ihr noch in der Welt. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in nicht verschonen des Leibes, also nicht einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du Regeln hast, wenn du irgendwelche, wenn es definiert ist, wenn ganz klar ist, wenn du dich messen kannst. So, ich bin da, wir sind hier, wir fasten zweimal die Woche. Aha, und Jesu Jünger, aha, da sieht's aber, ist aber nicht weit her. Wir lieben es, einen Maßstab zu haben, womit wir uns an andere messen können. Wir lieben es zu sagen, wie gut bin ich. Ich will es messen können. Eine Frage will ich euch stellen. Was ist leichter? Was würdet ihr sagen? Was ist leichter? Zu sagen, ein Fastengesetz aufzustellen, so zum Beispiel. Am Freitag kein Fleisch, kennt ihr? Ja? Okay. Ja. So, als ein Beispiel. So, ist es leichter, so ein Gesetz aufzustellen oder zu sagen, faste, lass dich vom Heiligen Geist bewegen und faste, wenn es an der richtigen Zeit ist? Da muss man ja nachdenken, ne? Da muss man ja mit dem Herzen dabei sein. Wisst ihr, ein Gesetz kann man einfach erfüllen, kann man einfach machen. Kann sagen, zack, abgehakt, zack, abgehakt. Was ist leichter? Zu sagen, fahre 30 an einer Stelle oder zu sagen, fahre eine angepasste Geschwindigkeit. Viel leichter, 30, Kopf abschalten. Aber das ist es nicht, ihr Lieben, das ist es nicht. Und das ist auf der einen Seite, aber der Mensch liebt es. Ja? Ich war wirklich, ich habe jetzt ganz kurz mal nachgeschaut, Fastenzeit, was das ist in der katholischen Kirche. Das war der Hammer. Wo das hinführt, ihr Lieben? Wisst ihr, wo das hinführt? Du darfst 60 Gramm Brot essen, aber nicht 120. Wirklich, das ist der Hammer. Ja? Wenn du es ernst meinst. Ja? Klar, du kannst es so oder so handhaben, wie es in der Praxis dann genutzt, aber von dem, was eigentlich vorgeschrieben ist. Und es ist eine schwere Sünde, nicht zu fasten. Wo das hinführt, ihr Lieben, und das alles unter dem Deckmantel des Christus. Aber auch bei uns selbst, ihr Lieben, wir lieben es, oder? Unseren messbar zu machen, oder? Weshalb lesen wir in der Bibel? Weshalb kommen wir hierher? Weshalb tun wir gute Dinge? Wir lieben es, uns irgendwas aufzubauen und dann zu sagen, ich bin aber dem anderen voraus. Lasst uns hier vorsichtig sein, Lieben, und lasst uns wirklich diesen toten Glauben, diese tote Religion ablegen und echten Glauben leben. Lebst du nach Regeln? Lebst du nach Vorschriften? Oder hat der Herr dein Herz? Oder bist du einer von denen, die fasten, wenn der Herr nicht da ist? Ihr Lieben, das hat mich überführt, auch wirklich. Ja? Mich selbst auf den Prüfstand zu stellen, zu sagen, wie sehr ist mein Herz mit dem Herrn, mit dieser Gegenwart des Herrn verknüpft. Ich fordere euch auch mit mir zusammen heraus, uns hier prüfen zu lassen und nicht äußere Dinge zu halten, sondern den Herrn über alle Dinge zu lieben. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns beten. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Amen.